Nun schlagen wir in unseren Bibeln auf Johannes 14. Johannes 14 von Vers 15 ab bis Vers 19. Dieser Sonntag, der Exaudi heißt, der sitzt ja so zwischen Himmelfahrt und dem Pfingstfest. Und da ist gut, wenn unser Blick hinübergeht zu diesem kommenden Fest, wo uns Jesus so reich austeilen will. Und hier haben wir die Ankündigung von der Gabe des Heiligen Geistes. Das ist ein ganz wichtiges Stück unseres Glaubens. Ohne den Heiligen Geist. Wenn Sie hier nicht den Heiligen Geist besitzen, bleiben Sie im Unklaren über Jesus und sein Erlösungswerk und Sie können ihn nicht den Herrn heißen, dem die Welt gehört. Sie brauchen den Heiligen Geist und Sie brauchen Klarheit, ob er Ihnen gegeben ist. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, sagt Jesus. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn. Es geht immer um den Geist Gottes, die Welt kennt den Geist Gottes nicht. Sie kennt bloß ihren Modegeist und ihren Zeitgeist. Ihr aber kennt ihn, den Heiligen Geist, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen. Denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Herr, gib uns an dieser wichtigen Stelle ganze Klarheit über deinen Heiligen Geist. Amen. Der Himmelfahrtstag ist ein großes Fest. War dieses Jahr bei einem Jugendtreffen in der Nähe von Frankfurt und es hat mich arg wieder mitgerissen, dass Jesus seinen Sieg hier so über diese Welt aufrichtet, obwohl wir doch die ganze dunkle Geschichte der Welt sehen, die uns immer wieder niederdrückt. Wir dürfen aufblicken und wissen, es geht alles auf Gottes große Vollendung zu, je schlimmer auch die Werke des Teufels ans Tageslicht treten. Ein herrlicher Tag, Himmelfahrt. Aber gleichzeitig war das ja auch ein grässlicher Tag, ein grausamer Tag. Davon will ich heute einmal reden, denn die Jünger waren nun nicht mehr leibhaftig mit Jesus zusammen. Für sie war es schon ein ganz tiefer Schock, als Jesus nur ein paar Tage im Grab war. Da haben sie sich verzweifelt davongestohlen. Wie wird das jetzt erst sein, wenn Jesus leibhaftig nicht bloß für Wochen, sondern ja bis zum jüngsten Tag leibhaftig von der Welt weggenommen ist. Ein grausamer Tag, da müssen doch die Christen in Trauerkleider rumlaufen und sagen, das fehlt uns. Wir wollten einmal wieder Jesus in die Augen sehen. Wir wollten, dass er uns die Hände auflegt. Wir wollten seine Hand fassen oder wie jene kranke Frau, die nur den Saum seines Mantels gefasst hat. Wir leben doch in einer Welt, in der eben doch alles auf das Sehen ankommt, wo man etwas betasten und fühlen muss. Und da tun doch so viele schwer in ihrem Glauben. Jetzt müsste man wirklich sagen, dieser Abschiedstag, wo Jesus aus der sichtbaren Welt hinübergeht in die unsichtbare Welt als König und Herr, das ist der Tag der großen Krise, der Tag der Traurigkeit. Seitdem sind die Christen wirklich hilflos. Sie können nicht mehr im Glauben gewiss werden. Wie wollen sie denn überzeugen können? Und wie oft waren sie schon in dieser Verlegenheit, wenn dann ein Kritischer, ein Suchender, ein Fragender ihnen auf den Zahn fühlte und sagte, zeig mir's doch einmal das mit Jesus, was du mir predigst. Und sie sagen dann, ja, du musst eben glauben. Und dann hat er so frech gelächelt und sie standen da und wussten nichts mehr zu sagen. Es wäre ein schlimmer Abschied von Jesus. Ein grausamer Tag, wenn uns Jesus nicht etwas viel Besseres ersatzweise gegeben hätte. Den Heiligen Geist, der kommt. Der schließt die Lücke. Der schafft das jetzt, dass Christen, auch wenn Jesus leiblich weg ist, auch wenn man ihn nicht sehen kann, dennoch gewiss werden. Der hat es fertiggebracht, dass aus einem kleinen, schüchternen Jüngerkreis eine fröhlich und mutig missionierende Gemeinde wurde, die wuchs. Das kann der Heilige Geist. Der ist so kräftig und mächtig, dass er alle Widerstände überwindet. Und jetzt rächt es sich sehr, dass bei uns evangelischen Christen häufig an dieser Stelle eine große Unsicherheit ist und Unklarheit. Ich will jetzt nicht die Probe aufs Exempel machen, dass Sie Ihren Nebenmann fragen müssen, haben Sie den Heiligen Geist? Keine Sorge, wir hüten uns ja vor allem, wo wir einen Intimbereich verletzen. Aber darf ich es Ihnen trotzdem persönlich so als eine Frage stellen? Jetzt sind Sie an dieser Stelle gewiss. Und ich möchte, dass Sie heute, wenn Sie hier weggehen, dass keiner mehr in dieser Gottesdienstversammlung ist, der nicht völlige Klarheit hat über diese wichtige Aussage Jesu. Es ist schwer, über den Heiligen Geist gewisse Meinung zu haben. Wissen Sie, an was das liegt? Das hat Jesus, wir stehen gerade in der Bibelstunde daran, in dem Gespräch mit diesem Schriftgelehrten und Pharisäer Nikodemus schon in dem Nachtgespräch deutlich gemacht. Wir haben ja Probleme, alle Dinge zu begreifen, die in der Welt passieren. Das, was man hört und sieht, wenn mir einer jetzt höhere Mathematik erklären will, dann muss ich sagen, danke, ich komme nicht mit. Und es gibt viele Punkte, wo wir es mit unserem Verstand nicht fassen. Ein paar Auserwählte, die so intelligent sind, die können es. Die irdischen Dinge sind schon so schwer. Jesus hat gesagt, wie wollt ihr verstehen, wenn ich von himmlischen Dingen rede? Die himmlischen Dinge, dazu gehört der Heilige Geist, die gehen über unser Begreifen hinaus. Ja, wie soll ich denn dann Klarheit drüber bekommen? Ja, weil Gott uns seinen Geist schon gibt zum Verstehen. Er wirkt und öffnet uns das Verständnis. Das geschieht so, da wo sein Wort verkündigt wird, wirkt Gottes Geist. Zuerst muss ich Ihnen einmal sagen, dass ein schlimmes Missverständnis ist, wenn Sie in dem Geist Gottes nur eine Kraft sehen, ein Fluidum, das uns erfüllt. In der Bibel steht es eindeutig drin, dass der Geist Gottes eine selbstständig wirkende Persönlichkeit ist, ein Ich. Ein Ich, das handelt und tut und wirkt. Zum Beispiel steht da in der Apostelgeschichte, in der Gemeinde von Antiochien, Apostelgeschichte 13, der Geist Gottes sprach, sendet mir Saulus und Barnabas aus zu dem Missionsdienst. Der Heilige Geist spricht, er will und er wirkt. Oder er sagt zu Petrus, als dieses Tuch mit den Zipfeln heruntergelassen wird und den unreinen Tieren, sieh, ich habe dir diese Männer, die da unten an der Glocke klingeln, die habe ich dir hier nach Joppe gesandt. Oder schon im Alten Testament steht vom Volk Israel drin, sie betrübten Gottes Heiligen Geist und erbitterten ihn. Das ist eine Persönlichkeit, die man erbittern kann. Für unser Verständnis nicht klar, nicht zu begreifen. Weil das von dem, was wir von menschlichem Geist wissen, gar nicht übertragen werden kann. Darum haben die Väter der Christenheit von Anfang an dieses Geheimnis versucht festzuhalten in einem Glaubenssatz. Natürlich wussten sie, dass das nichts erklären kann, aber da haben sie Wert darauf gelegt, ich glaube an den Heiligen Geist, als die dritte Person, das dritte Ich Gottes. Und doch geht es gemeinsam von dem Vater aus. Hier sagt Jesus, er bittet den Vater, dass er den Geist sende. Es ist da keine Konkurrenz und kein Widerspruch, sondern Gott sendet seinen Heiligen Geist zu seiner Gemeinde. Und dadurch erkommt eine Klärung, eine Stärkung. Das ist gut, dass wir nicht im Fragen bleiben, sondern gewiss werden. Und dass wir den Heiligen Geist bekommen. Da hat Jesus bei der Himmelfahrt noch einmal so klar darüber gesprochen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Nach der Auferstehung nehmt hin den Heiligen Geist. Wie oft hat er von dieser Gabe gesprochen, die Gott ohne Vorbedingungen austeilt, denen, die ihn bitten. Es gibt keine Vorbedingung, als dass ich die Hände ausstrecke und sage, Herr, gib mir deinen Geist. Wir sind Menschen, die dafür nichts haben, so wie wir geboren werden. Kein Stückchen von diesem Geist Gottes haben wir. Und wenn wir etwas vom Geist Gottes geschmeckt haben, dann soll der Hunger so groß werden, dass wir noch viel mehr von diesem Geist Gottes bekommen. Werdet voll Heiligen Geistes. Herr, gib uns göttliche Gedanken. Für diese Woche zwischen Sonntag Exaudi und Pfingsten ist uns als Wochenspruch das Wort gegeben von Jesus. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Da kündigt Jesus sein Programm an, das er schon durch seinen Geist uns öffnet zum Verständnis der göttlichen Welt. Dass wir nicht hängen bleiben an Preisfragen, politischen Streitfragen dieser Welt, sondern einen göttlichen Sinn bekommen für seine neue Welt. Das bezieht sich nicht bloß auf die Sterbestunde, sondern dass wir auch in dieser kommenden, vor uns liegenden Woche erfüllt sind vom Geist Gottes. So wie Jesus den Geist Gottes in ganzer Fülle hatte, der auf ihn kam bei der Taufe und auf ihm ruhte. Das war das Erste, was ich Ihnen erklären wollte. Das war ein Stück lehrhaft trocken. Aber wissen Sie, Lehre braucht man. Und das Trockene ist ganz gut, dann ist das nicht Gefühl, sondern ruht das auf einer Basis. Und dann kann man drauf aufbauen. Der Geist Gottes wird uns angeboten, er ist eine selbstständig wirkende Persönlichkeit Gottes und doch in ganzer Verbindung, in der Einheit mit dem Vater und dem Sohn. Er tut nichts anderes, als was der Vater will und der Sohn tut. Jetzt muss ich aber etwas zum Amt des Heiligen Geistes sagen. Da steht ja hier das Wort Beistand. Wenn Sie eine andere Bibel dabei haben, dann steht bei Ihnen, also Tröster steht bei einigen, noch ein anderes Wort. Da steht im Griechischen Parakletos. Nun kann man dieses Wort vom Parakleten verschieden übersetzen. Und das ist manchmal das Gute. In einem Wort schwingen ja verschiedene Bedeutungen mit. Das kennen die, die in eine andere Sprache übersetzen. Und in diesem Wort Paraklet oder Tröster oder Beistand schwingt zuerst einmal mit, das Amt des Geistes Gottes ist, dass er aufrichtet. Das ist das Wort vom Trösten. Bloß beim Trösten denken wir nur an Leidtragende. Wenn wir ein wenig uns näher kommen und aus unserem Leben erzählen, dann würde bald ans Licht kommen, dass heute Morgen unsere ganze stattliche Versammlung hier im Gottesdienst eine Versammlung von lauter Mutlosen ist. An so vielen Stellen wissen wir nicht mehr weiter. Oft sogar auch im Glauben. Vielleicht haben Sie sich schon an Menschen hingehängt, sind in Versammlungen gegangen und dachten, vielleicht richtet mich die Versammlung auf. Vielleicht haben Sie eine Musik gehört, eine schöne Kantate von Johann Sebastian Bach. Und Sie haben gemerkt, es kommt nachher, wenn ich wieder allein bin, umso schwerer hoch, mein Unbewältigtes in meinem Leben. Der Geist Gottes ist der große Ermutiger, Tröster, Aufrichter, Stärker. Wie macht denn das der Geist Gottes? Indem er uns das Wort Gottes lebendig macht. Es ist heute eine große Gefahr, dass viele der Christen im Suchen nach den Wirkungen des Geistes Gottes so leicht auf die emotionale Ebene rutschen. Das ist sicher auch so, dass Gott durch unser Gefühl wirkt. Und das ist eine Gabe Gottes, das viele Jahre vernachlässigt wurde. Man hat da nur noch seinen Verstand bei uns benutzt und hat es alles im Glauben durchs Denken zu lösen versucht. Das ist unsinnig. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht nur in Gefühlserlebnissen suchen, sondern der Geist Gottes richtet uns auf, indem er uns einen Blick gibt. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Sterbelager bin, dann werde ich nicht bloß durchs Gefühl aufgerichtet, sondern dass mir einer die Worte der Bibel groß macht und ich es fassen kann. Wirklich, da gibt mir Jesus neues Leben. Auch wenn mein Leib zerbricht, das ist ein Erkenntnisvorgang, den der Geist Gottes hier in Gang setzt. Er ermutigt und er stärkt, er richtet auf, die niedergeschlagen sind. Den glimmenden Docht lässt er nicht verlöschen. Und den zerknickten Stab zertritt er nicht, sondern er richtet ihn wieder auf. Dann würde ich den Geist Gottes immer gerne auch als Beleuchter titulieren. Er macht uns das Wort Jesu hell. Passen Sie ganz arg auf, wenn im Namen des Heiligen Geistes Weissagungen gesagt werden, die nicht auf die Bibel gründen. Wissen Sie, es gibt über Jesus hinaus keine Offenbarung mehr. Und darum hat Jesus auch dort in diesem 14. Kapitel, an dem wir sind, Sie können es dann lesen, da heißt es, von dem Meinen wird er es nehmen und euch erklären. Vers 26, der Heilige Geist wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Geist Gottes will nicht neue Erkenntnisse geben. Was soll denn auch noch gesagt werden können? Die Details der Wiederkunft Jesu brauchen wir eh nicht wissen und Jesus weiß sie selbst nicht. Die Stunde weiß nur der Vater. Das kommt nicht vom Geist Gottes. Der Geist Gottes hängt ganz eng an den Bibelworten. Darum haben die Väter auch in mancher schwärmerischer Verirrung, die immer wieder in den Jahrhunderten hier geschah, Wert darauf gelegt, dass das Wirken des Geistes Gottes immer gekoppelt ist mit der Wortverkündigung. Dort, wo das Wort gepredigt wird, Wort und Geist hängen zusammen. Der Geist Gottes wirkt im Wort, denn er will ja nichts über Jesus hinaus Neues schaffen. Er ist der Beleuchter des Heilswerks Jesu, dass sie plötzlich sehen können und verstehen können, doch Jesus starb für meine Sünden. Ich bin angenommen und die Schuld ist vergeben, die mein Leben belastet und sie ist zugedeckt. Dann bedeutet dieses Wort vom Beistand auch noch, dass der Geist Gottes der Generalbevollmächtigte ist. Ja, das ist immer so ein Risiko. Wie soll ich denn reden können für Gott? Nun sagen Sie ja, du hast den Talaran, deshalb ist bei dir noch klarer. Ach, wissen Sie, auf die Textilien halte ich nicht so viel, sondern Sie stehen ja oft vor der Not. Darf ich einem anderen im Namen Jesu Sünden vergeben? Kann ich das dem Kranken so gewiss zusprechen? Jesus ist jetzt bei dir. Darf ich ihm das so sagen? In der Kraft des Geistes Gottes, ja, der Geist Gottes wird es bestärken. Es gibt auch für uns im Verkündigungsdienst keine andere Autorität, die uns bevollmächtigt als der Geist Gottes. So war es auch bei den Aposteln, als der Petrus den Mund aufgemacht hat am Pfingsttag. Hat der Geist Gottes diese schlichten Worte, es waren ja eigentlich ein paar Bibelarbeitsworte, wie er mit ihnen das Alte Testament durchging und die Verheißungen, die hat Gott so bestätigt, dass Menschen ihre Schuld entdeckt haben und er sie durchbohrt hat bis ins Herz. Das macht der Geist Gottes. Er wirkt. Dann bedeutet dieses Wort vom Beistand auch noch, dass der Geist Gottes Anwalt ist. Auch das sagt uns das Neue Testament immer wieder, etwa im Römerbrief Kapitel 8 in diesem ganz großen Abschnitt über das Wirken des Geistes Gottes. Dass der Geist Gottes uns vertritt vor dem Thron Gottes. Wenn wir schlafen zum Beispiel, da geht ja unser Gebet gar nicht mehr weiter, dann betet der Geist Gottes für uns weiter und erinnert Gott daran, an das, was uns bewegt und erfüllt und was wir brauchen. Dieses Amt des Anwalts ist etwas ganz Ermutigendes. Oder Jesus hat in anderer Weise auch von diesem Anwaltsamt gesprochen, wenn wir in eine schwierige Situation kommen, zum Beispiel in der Verfolgung. Wir werden vor die Richter geschleppt und sollen uns verantworten und sollten hier die Sache Jesu vertreten und wir können das doch nicht, wir haben Angst, wie sollen wir die richtigen Worte finden? Dann heißt es, dass er dann die Worte geben wird, in den Mund legen wird, der Heilige Geist, das steht dort, wird die Worte geben. So ist er unser
Anwalt, unser Beistand, unser Vertreter. Und er wirkt in Kraft.
Ich habe es oft erlebt in christlichen Versammlungen, wenn ein wenig die Verkündigung gewirkt hat und Menschen unruhig wurden und merkten, in ihrem Leben sind Dinge, die nicht stimmen, dass etwa Leute kamen und sagen, also so können Sie doch nicht sagen, wir sind doch schließlich alle Sünder. Und dabei ist einer stolz, dass er Spannungen hat in seinem Leben, er leidet gar nicht darunter, wir sind doch alle Sünder, wir werden doch als Sünder selig. Da muss ich sagen, das ist das halbe Evangelium und so ist falsch. Sondern Sünder können den Geist Gottes bekommen und können verwandelte Menschen werden. Der Heilige Geist ist der große Umwandler unseres Lebens. Ich muss doch nimmer stehen bleiben. Er wirkt doch in Kraft. Und das haben am letzten Sonntag uns die Konfirmanden noch einmal gesagt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Das fehlt mir. Darum darf ich mich ausstrecken nach der Gabe des Heiligen Geistes. Gib mir mehr von deinem Geist, lieber Herr, dass ich ihn habe. Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, das wirkt der Geist Gottes in Menschen. Wir sollten nicht immer so viel sagen, dass wir so gefallene Leute sind. Leider. Aber wir sollten uns ausstrecken nach der neuen Gabe, dass der Geist Gottes uns umwandeln kann. Auch das wollte ich Ihnen erklären. Aus dem kleinen Begriff, den Jesus hier nennt, Beistand, den Paraklet. Nur noch das Angebot Jesu. Er sagt das ja seinen Jüngern, dass sie nicht verwaist sein sollten. Verwaist kann man sein in der Welt, wenn die ganzen Lasten auf einem liegen, wenn man immer weiter weiß, wenn man niemand hat. Und nun sagt Jesus, keiner braucht verwaist sein. Keiner braucht im Glauben, im Zweifel stehen bleiben. Das ist in unserer Zeit am meisten umstritten in den evangelischen Gemeinden, dass sie sagen, aber wir bleiben doch immer im Zweifel. Nein, wir bleiben nicht weisen. Das wäre schlimm, wenn uns Jesus zurücklassen würden. Wissen Sie, da stehen so 3- und 4-jährige Kinder und die Eltern sind weg. Können Sie sich vorstellen, niemand ist da, der nach ihnen schaut. So lässt uns doch Jesus nicht zurück. Wir sollten nicht dauernd so tun, als wenn wir kopflos wären, geistlos. Das kann sein, dass wir heute eine geistlose Christenheit sind. Der Heilige Geist will hier eintreten und darum wird das hier angeboten. Und da wird gesagt, der Heilige Geist wird bei euch bleiben, ewiglich. Ich muss es Ihnen sagen, dass ich das gar nicht mehr auslegen kann, weil ich das gar nicht mehr verstehe. Ich sehe es doch immer wieder, wie der Geist Gottes auch von mir weicht. Ich kann ja den Heiligen Geist betrüben durch eine Tat des Ungehorsams oder der Untreue, des Ungehorsams. Ja, dann geht doch der Geist Gottes weg und dann sagt Jesus, der Geist Gottes wird ewiglich bleiben. Ich habe beschlossen, darüber nicht zu predigen, sondern darüber den Herrn nur zu preisen. Dass das sicher auch das Geheimnis meines Glaubens ist, dass das nicht abreißt. Von dem Tag an, wo ich Jesus bewusst gehören wollte, bis heute, obwohl ich oft ihm untreu war, weil sein Geist nie ganz gewichen ist. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und es ist dann eine Wirkung des Geistes Gottes, dass wir die Gebote lieben. So fängt ja dieser Abschnitt an. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das hängt ganz eng damit zusammen, dass wir in den Fußspuren Jesu leben und wissen, ich kann gar nichts anderes mehr haben. Als nur noch im Gehorsam und in der Treue diesen Geist Jesu, wenn ich bei ihm bleibe. Die Welt kann den Geist nicht empfangen. Sie versteht das gar nicht. Jetzt möchte ich Sie warnen, dass Sie nie in Ihrem Leben, gar nie, vielleicht aus Dummheit oder aus Überheblichkeit, dumme Sprüche machen über den Heiligen Geist. Das eignet sich nicht für Witze. Sie können über viel Witze machen, aber nicht über den Heiligen Geist. Weil das so ist, die Welt versteht ihn nicht, weil sie ihn nicht kennt. Und das wäre ein Zeichen, dass wir es nicht wissen. Das ist die wichtigste Gabe, die uns Jesus geben kann nach der Himmelfahrt. Das hängt ganz eng mit unserer Erlösung zusammen. Das Einzige, was uns durch die Todesstunde hindurch helfen kann, Paul Gerhard hat das
gedichtet in seinem schönen Lied. Der des Todes Macht zerbricht, das sagt er vom Heiligen Geist. Und die Hölle selbst macht Stille. Das kann der Geist Gottes, das eignet sich nicht als Witzthema. Und nun gibt es viele in der Gemeinde Jesu, die darüber, wenn ich so etwas sage, gleich bekümmert sind und sagen, habe ich da nicht vielleicht den Heiligen Geist geschändet? Und es fallen ihnen Dinge ein, wo sie leichtfertig drüber geredet haben. Wir wissen, dass das ein dunkles Wort Jesu ist, wo er uns warnt von den Sünden, die vergeben werden könnten, außer einer Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und es sind besonders auch Leute, die gemütskrank sind, die sich gerne hier festhalten und dann sagen, das ist doch sicher für mich gesprochen. Dass sie heute hier sind und dass der Geist Gottes in ihnen sogar dieses Suchen gewirkt hat, dass sie heute Morgen zu Versammlung kommen mussten, wo das Wort verkündigt wird, ist schon ein Wirken Gottes, dass sie nicht abgestumpft sind. Freuen Sie sich, dass Sie nicht verstoßen sind, sondern dass der Geist Gottes noch wirkt und dass Ihnen die ganze Verheißung gilt, dass das Ihnen gesagt ist, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er wird für immer bei euch bleiben, heißt es im Vers 16. Halten Sie sich jetzt nicht an dem auf, an der Warnung, das genügt, dass ich es gesagt habe. Sondern halten Sie sich an dem auf, dass Jesus uns seinen Geist anbietet. So in der ganzen Fülle, in der ganzen Größe, nehmt ihn umsonst. Für dich ist es gegeben, dass wir ihn haben. Wenn Sie den Heiligen Geist nicht haben, dann verstehen Sie nur, was 2 mal 2 ist. Dann können Sie die ganzen Glaubensdinge nicht verstehen. Dann bleibt Jesus, der Name Jesus, für Sie so tot. Ohne Heiligen Geist ist die Bibel wie eine Geige im Kasten drin. Wie eine Straßenbahn, bei der der Strom abgeschaltet ist, die steht halt da. Da sieht man, da gibt's irgendetwas mehr, begreift man nicht. Wir wollen Gott bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, der uns erfüllt und in Bewegung setzt. Und hier hat uns Jesus dies gesagt, damit wir nicht Zweifler bleiben. Nicht Mutlose, nicht Niedergedrückte, nicht kopflose Leute und nicht geistlose Leute, sondern dass wir sein Angebot nehmen. Wie viel mehr, sagt Jesus einmal in einem Beispiel, wo er sich mit den gutmütigsten Menschen vergleicht, da sind wir Väter, ne? Abgesehen von den Müttern. Lukas 11, wo Jesus sagt, wenn schon die Väter, die doch schon ganz schräge Figuren sind, ihren Kindern so viel Gutes tun, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Nicht portionenweise, sondern als einen Strom. Wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wieder ein Jesuswort. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ist das denn anders als diesen Geist Gottes, den er anbietet? Nichts Neues ist nötig. Sie müssen nicht in diese und jene Versammlung rennen. Hier gibt ihnen Jesus seinen Geist. Und sie sollen voll Geistes werden, zum Wirken, zum Zeugnis, zum Dienst. Amen.